SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo, schön, dass Sie zuhören. Flüchtlingshetze, Zwangsimpfungen, Corona-Leugner, Chemtrails. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Einerseits finde ich es erschreckend, mit Themen wie diesen konfrontiert zu werden. Vor allem, weil es oft schwierig ist, mit Menschen sachlich zu reden, die von so einer Weltanschauung überzeugt sind. Andererseits, wegducken ist ja auch keine Option, denn oftmals sind die Ursachen ja begründete Ängste und Sorgen. Wie geht man also mit solchen Menschen um und vor allem im joblichen Kontext? Diese Frage stellt das Business Council for Democracy, eine neue Initiative, und bietet konkret Schulungen an, wie Beschäftigte in Unternehmen mit Hassrede, Desinformation und Verschwörungstheorien umgehen können. Wie sie das tut, diese Initiative, und warum, darüber sprechen wir gleich. Außerdem hat die IG Metall in den letzten Tagen ordentlich Wirbel mit ihren ersten Warnstreiks in dieser Tarifrunde gemacht. Wir lassen uns erklären, warum die Tarifverhandlungen dieses Mal möglicherweise besonders schwierig werden könnten. Und ein Hörer hat unserem Karrierecoach geschrieben, dass er sich in seinem Freundeskreis immer dafür rechtfertigen muss, dass er viel Geld verdient. Wir klären, wie man mit diesem Neid umgehen kann. Das und mehr jetzt in SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Nein, ich ziehe keine Maske auf. Corona ist doch eh nicht mehr als eine Grippe. Und bei den Zwangsimpfungen, da mache ich auch nicht mit. Es ist gar nicht so leicht, mit solchen Aussagen umzugehen. Egal ob im Familienkreis oder auch im Büro. Aber nicht erst seit Beginn der Corona-Krise werden solche Konfrontationen von Populismus bis hin zu echten Verschwörungstheorien immer häufiger. Um diesen Trend zu stoppen, bietet jetzt eine neue Initiative Konzepte für Unternehmen bzw. Schulungen für Beschäftigte an, das Business Council for Democracy. Dahinter steckt unter anderem die gemeinnützige Robert-Bosch-Stiftung aus Stuttgart, und dort ist Melanie Dense die Projektmanagerin. Frau Dense, was lernen denn Beschäftigte in so einer Schulung?
Genau, Sie haben es ja schon gesagt, der Business Council for Democracy ist eine Initiative von 3 Institutionen. Die Robert-Bosch-Stiftung steht dahinter und außerdem die Hertie-Stiftung und das Institute for Strategic Dialogue in Berlin. Uns alle eint sozusagen die Sorge um die Zukunft der Demokratie, und liegt die Zukunft der Demokratie sehr stark am Herzen. Und wir haben vielfältige Projekte dazu. Der Business Council for Democracy, da kann man sagen, Ausgangslage ist, dass Demokratie heute ja im digitalen Zeitalter schon ein Stück weit auch unter veränderten Bedingungen stattfindet. Also viele Debatten und Diskussionen finden online statt. Und Sie haben es ja schon gesagt, die Diskussionskultur wird rauer, Desinformation spielt eine große Rolle und auch Verschwörungsmythen. Und dem möchten wir in dem Projekt eben etwas entgegensetzen, indem wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen die Möglichkeit geben, an Schulungen teilzunehmen und Kompetenzen und Kenntnisse in diesen Themen eben zu erlangen oder zu erweitern.
Um welche Kompetenzen oder Fähigkeiten geht's da konkret?
Also wir haben inhaltlich 3 Schwerpunkte. Das sind Hassrede im Netz, Desinformation und Verschwörungserzählungen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen eben, was verbirgt sich dahinter, was ist das, aber auch ganz praktisch, was kann ich dagegen tun? Wie kann ich reagieren, wenn ich oder jemand in meinem Umfeld zum Beispiel von Hassrede betroffen ist im Netz? Wie kann ich Desinformation erkennen? Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, diese Information stimmt vielleicht nicht? Welche Möglichkeiten habe ich? Oder auch, wie kann ich mit Menschen umgehen, die eben Verschwörungserzählungen nachhängen?
Das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass, ich sag mal, Unternehmen, Menschen, Beschäftigte missionieren.
Genau darum geht es uns nicht. Also es richtet sich nicht an eine spezielle Zielgruppe, die in Unternehmen vielleicht aufgefallen ist in der einen oder anderen Richtung, sondern wir wenden uns wirklich an die breite Masse von Menschen in Unternehmen, die sich in diesen Themen vielleicht noch nicht ganz so sicher fühlen und die sich dazu gerne weiterbilden möchten. Also es ist explizit kein Angebot, ich sag mal, zur Extremismusprävention im engeren Sinne.
Jetzt ist es aber ja ein sehr schmaler Grat oftmals. Also nicht jeder, der einer Corona-Impfung skeptisch gegenübersteht, ist automatisch ein Verschwörungstheoretiker. Wie wichtig ist es da, einen sensiblen Umgang zu finden, also dass nicht am Ende die falschen Kollegen am Ende in die falsche Ecke verordnet werden?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau. Uns geht es nicht darum zu sagen, du bist Verschwörungsanhänger oder du bist da besonders gefährdet. Und es geht auch, also wir müssen immer gut unterscheiden zwischen begründeten und berechtigten Meinungen. Und natürlich ist es legitim, seine Meinung zu äußern. und müssen unterscheiden, wo mündet es wirklich in eine Verschwörungserzählung, wo sozusagen Menschen dann in einem geschlossenen Weltbild auch gar keine anderen Sichtweisen mehr akzeptieren können. So, da wird in den Schulungen schon auch nochmal ganz stark unterschieden und wird erklärt, wie man dort ansetzen kann, um auch im Dialog zu bleiben.
Sie arbeiten jetzt zunächst mit 6 großen Unternehmen aus ganz Deutschland zusammen. Warum machen die das? Was ist deren Ziel?
Ja, also ich glaube, dass viele Unternehmen eben auch erkannt haben, dass sie da eine Verantwortung haben in unserer Demokratie, sich auch mit solchen Themen zu beschäftigen. So dass wir glauben, es braucht schon auch Allianzen zwischen Zivilgesellschaft und Unternehmen, um dieses Thema zu bearbeiten. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, politische Themen machen ja nicht an der Unternehmenstür Halt. Ne? Also in der Kaffeeküche, in der Produktion, in der Fertigung, am Kopierer, wo auch immer, werden politische Debatten geführt und wird kommentiert, wird diskutiert, werden Meinungen geäußert, werden politische Meinungen oder gesellschaftspolitische Meinungen geäußert und Themen verhandelt. So dass, glaube ich, Unternehmen schon wissen, dass es bei ihnen eine Rolle spielt und sie sich deswegen eben für unsere Demokratie auch positionieren wollen.
Jetzt finden solche Schulungen ja im Arbeitsumfeld statt. Was ist denn da der erste Tipp, den Sie geben könnten, wenn ich mich als Beschäftigter von einem Kollegen oder einer Kollegin mit irgendwelchen Verschwörungstheorien oder Hassrede konfrontiert sehe?
Also ich glaube, wenn ich im Unternehmenskontext konfrontiert werde, ist es wichtig, zunächst mal die Person als solche nicht in Frage zu stellen und zu sagen, das macht alles keinen Sinn, du bist dumm oder so, sondern von dieser persönlichen Ebene auch ein Stück wegzukommen, zu unterscheiden zwischen der Person und ihrer Haltung. Und wichtig ist zu gucken, was steckt eigentlich dahinter? Gibt es vielleicht eine berechtigte Sorge oder gibt es irgendwas, wo ich auch andocken kann? Ne? Dass man sagen kann, ich verstehe, dass du dir Sorgen machst oder dass dich etwas vielleicht verängstigt, das geht mir genauso. Und dann aber auch zu hinterfragen, woher kommt die Meinung, die du hast, welche Quelle steckt dahinter? Es ist nicht so hilfreich, sozusagen mit Fakten dagegen zu halten. Das kann sich dann auch sehr stark aufschaukeln, sondern es ist eben wichtig, auch besser zu verstehen, warum denkt die Person so, was steckt da dahinter und gibt es vielleicht doch eine Gemeinsamkeit, an der ich auch anschließen kann.
Das heißt, eher das Gespräch, die Diskussion suchen, statt das Ganze abzuschotten, die Person auszuschließen.
Ich würde immer sagen, dass man das Gespräch suchen muss. Wenn es jetzt wirklich um Hassrede eben im Netz geht, ist natürlich eine ganz klare Positionierung auch sehr wichtig, gerade wenn Menschen sehr stark persönlich angegriffen werden, dass ich mich dagegen verhalte, dass ich auch Gegenrede übe und vor allem, dass ich so die stillen Mitlesenden adressiere. Da geht es dann gar nicht so sehr darum, die Person, den Hater oder die Haterin jetzt vom Gegenteil zu überzeugen, sondern eher solidarisch zu sein mit der Person, die angegriffen wird und die Menschen, die einfach nur mitlesen und die ja immer die Mehrheit auch sind, die zu mobilisieren. Also eigentlich so ähnlich wie im echten Leben, wenn ich Zivilcourage zeige auch.
Sagt Melanie Dense, Projektmanagerin bei der Robert-Bosch-Stiftung, unter anderem für das Business Council for Democracy. Frau Dense, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ja, so in etwa klang das bisher meistens, wenn Gewerkschaften gestreikt haben. Heute aber, Corona lässt grüßen, ist eher das hier der Fall. Streiks als Autokorso. Ja, in den letzten Tagen hat die IG Metall die erste Warnstreikwelle im aktuellen Tarifkonflikt losrollen lassen. Aber nicht nur wegen der Streiks unter Corona-Bedingungen sind die Tarifverhandlungen dieses Mal besonders heikel. Denn auch die Wirtschaftslage ist in der Metall- und Elektroindustrie diffus. Während es bei den großen Autobauern teils schon wieder aufwärts geht, straucheln kleinere Betriebe zum Teil noch. Es könnte also ein schwieriger Arbeitskampf werden, berichtet Wolfgang Brauer.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer besonderen Situation bedarf es besonderer Maßnahmen.
Warnstreik im Aleris Aluminiumwerk in Koblenz. Damit wollen die Mitarbeiter ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Es geht um 4% mehr Geld, entweder als mehr Lohn in Betrieben, denen es gut geht, oder, wenn in schlecht ausgelasteten Betrieben die Arbeitszeit verkürzt werden müsste, dann als teilweiser Lohnausgleich. So oder so, für Matthias Monnier, den Geschäftsführer des Koblenzer Aluminiumwerkes mit 1300 Mitarbeitern, sind 4% mehr inakzeptabel.
Wir sind nach wie vor schwer gebeutelt und wir müssen erst wieder auf das Vorkrisenniveau 2018 zurückfinden. Und daher sagen wir von Arbeitgeberseite ganz klar, im Jahr 2021 gibt es nichts zu verteilen.
Denn die Hälfte der Aluminiumproduktion ging bisher in die Luftfahrtindustrie. Die hat im vergangenen Jahr massiv Aufträge im Koblenzer Werk storniert. Insgesamt ging die Produktion in 2020 um gut ein Drittel zurück.
Die Flugzeugindustrie ist sehr träge und da die Tourismusbranche auch nach wie vor am Boden ist, gehen wir davon aus, dass sich die Situation auch in 2021 noch nicht verbessern wird.
Krisenbetriebe sollten deswegen sogar ohne lange Nachverhandlungen mit der IG Metall automatisch vom Tarifniveau abweichen können, fordern die Arbeitgeber.
Es geht darum, dass wir Unternehmen die Möglichkeit bieten, in schwierigen Situationen entsprechend zu reagieren. Aber es geht nicht darum, den Tarifvertrag als solches außer Kraft zu setzen.
Für die IG Metall ist das keine Option. Ganz im Gegenteil. Aleris Betriebsrat Bernd Feuerpeil sieht bereits wieder Licht am Horizont und neue Aufträge. Die zweite Hälfte der Aluminiumproduktion gehe nämlich in andere Branchen, wie die Fahrzeugindustrie, die bereits wieder im Aufwind ist. Außerdem sei es wichtig, in der Krise die Fachkräfte zu halten. Und das gehe nur, wenn auch die Kurzarbeiter in der Krise genug Geld bekämen, meint Betriebsrat Bernd Feuerpeil.
Wir haben durch die Bank wirklich Facharbeiter, die wir über Jahre für diese Segmente ausgebildet haben. Und es ist ein großer Vorteil für das Unternehmen, eben die Mitarbeiter dann wieder an Bord zu haben, wenn es nach der Krise wieder hochgeht und die Flugzeuge wieder fliegen und wir auch wieder produzieren können.
In der kommenden Woche soll weiter verhandelt werden. Es könnten zähe Verhandlungen werden, denn noch sind die Fronten verhärtet.
Ich hoffe, dass wir zu einer Lösung kommen und dass sich auch die IG Metall entsprechend auf das, was wir angeboten haben, einlässt und sich da auch auf uns hinzubewegt.
Die nächsten Wochen werden richtig spannend und ich kann Ihnen sagen, da werde ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wir werden da Flagge zeigen.
Wolfgang Brauer war das über den aktuellen Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie. Diese Woche hat die Gewerkschaft IG Metall mit den ersten Warnstreiks begonnen. Happy Birthday, das kann man an dieser Stelle ruhig mal sagen. Vielleicht haben Sie es schon im Netz oder in den Tagesthemen gesehen. Die Maus wird 50. Am 7. März 1971 lief zum ersten Mal die Sendung mit der Maus im Fernsehen. Ja, und mein Kollege Christopher Zohner will es sich natürlich nicht nehmen lassen, der Maus zu gratulieren in unserem Brief der Woche.
Liebe Maus, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hoffe, ihr habt's ordentlich krachen lassen. Dein Kumpel, der kleine Elefant, ist jedenfalls immer noch blau. Seit einem halben Jahrhundert erklärst du geduldig der Welt die Welt und das, obwohl du kein Wort sprichst. Dein Augenaufschlag sagt eben mehr als 1000 Worte und ist zum Faktenerweichen niedlich. Ein halbes Jahrhundert hast du schon auf dem Mäusebuckel und senkst trotzdem zuverlässig den Altersschnitt des ARD-Publikums. Der durchschnittliche Mausschauer ist 40 Jahre alt, also ungefähr halb so alt wie der des ZDF. Ich habe dich übrigens neulich in der Tagesschau gesehen, zusammen mit dem Bundespräsidenten, knuddelig, ein wenig ungelenk und komplett harmlos. Du, liebe Maus, sahst aber auch gut aus. Orange, aber trotzdem liebens- und glaubwürdig. Das schafft nicht jeder, weder in den USA noch bei uns. Deine Lach- und Sachgeschichten sind allemal gehaltvoller als das, was die Bundesregierung macht. Mehr Lach- als Sachpolitik. Nun also ein Geburtstag, so rund wie deine Öhrchen, und alle feiern mit. Mark Forster hat ein neues Mauslied geschrieben, bei der Post kann man eine Sonderbriefmarke erwerben und im chinesischen Fernsehen soll's sogar einen Ableger geben. Die Sendung mit den Maos. Jetzt lass dich noch schön feiern, alter Freund seit Kindertagen. Aus die Maus. Es grüßt dich herzlich, dein Fan Christoph. Obwohl, diesmal sollte der Schlusssatz anders gehen. Vielleicht so. Maus, du alte Ratte, Glückwunsch, gut gemacht, ich liebe dir, dein ollen Azone. Das war Berlinerisch.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Und das ist Martin Werle. Clemens aus Freiburg hat eine Mail geschrieben mit einer, wie er selbst anmerkt, eher ungewöhnlichen Frage. Denn er verdient in seinem aktuellen Job ziemlich gut, schreibt er. Er arbeitet dafür aber auch viel. Sein Problem ist jetzt: Trotzdem habe ich das Gefühl, mich in meinem Bekanntenkreis für mein gutes Einkommen permanent rechtfertigen zu müssen. Womöglich liegt das an der deutschen Neidkultur. Wie reagiere ich darauf aber am besten? Ja, die Frage haben wir natürlich weitergegeben an unseren Karrierecoach Martin Werle und das ist seine Antwort.
Ja, das ist ein Drama in Deutschland, das man in Amerika zum Beispiel nicht kennt. In Amerika werden die Leute, die viel verdienen, die weit hochgekommen sind, die werden bewundert. Und wer sie da oben sieht, der nimmt sie als Anreiz, es auch zu schaffen, während man in Deutschland tatsächlich mit Neid zu kämpfen hat. Ich finde, sie sollten auch klar aufzeigen, was sie dafür getan haben, um dieses Einkommen zu bekommen, welchen Weg sie gegangen sind, welche Hindernisse sie genommen haben. Und dann wird sich auch herausstellen, wer von ihren Bekannten wirklich ihnen zugewandt ist, der gönnt es ihnen nämlich. Wenn jemand drunter ist, der ihnen wirklich diesen Neid signalisiert, dann sollten sie auch überlegen, ob es die richtige Bekanntschaft ist. Denn ich finde, wenn man sich gut kennt, wenn man einander zugeneigt ist, dann muss man auch beim Gehalt dem anderen etwas gönnen können.
Die nächste Mail kommt von Hans-Peter aus Calw. Ich betreue als Lehrer geflüchtete Jugendliche, die sich bewerben wollen. Darf ich das Anschreiben aus der Erzählperspektive meiner Person verfassen? Weil ja klar sein dürfte, dass meine Schülerinnen und Schüler selbst des Deutschen noch nicht so mächtig sind wie hier Aufgewachsene.
Also Sie sollten auf keinen Fall aus Ihrer Perspektive schreiben. Also ich als Lehrer schreibe hiermit für meinen Schüler, den Flüchtling so und so, das Anschreiben. Das ist nicht in Ordnung, weil das wirkt merkwürdig, als bräuchte derjenige eine Gehhilfe beim Schreiben. Gut ist es, wenn Sie ihn unterstützen, das in der Ich-Form zu schreiben. Und wenn man dann unten einen kleinen Vermerk macht und sagt, dieses Anschreiben ist mit sprachlicher Unterstützung meines Lehrers zustande gekommen, dann haben wir die Ich-Perspektive, dann haben wir die Persönlichkeit im Mittelpunkt stehen, das finde ich gut, das finde ich richtig, und dann wirkt derjenige selbstständiger, als wenn er von einem anderen sozusagen vorgestellt wird. Das wird ihn passiv machen und es wird ihn schwach machen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Fleisch muss teurer werden. Ja, das ist wohl die einhellige Meinung aller derjenigen, die sich mehr Tierwohl wünschen in deutschen Schweine-, Rinder- oder Geflügelbetrieben. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat diese Woche drei Modelle dafür vorgestellt, von der Tierwohlabgabe bis hin zu einer Steuer. Mit dem eingenommenen Geld sollen dann Bauernhöfe unterstützt werden, wenn sie zum Beispiel ihre Ställe umbauen. Doch schon jetzt gibt es Initiativen und Unternehmen, die werben mit besserem Fleisch, letztlich auch teurerem Fleisch, als das, was es im Supermarkt gibt. Regional und aus Weidehaltung zum Beispiel. Auf diese Kriterien setzt ein Online-Startup aus Rheinland-Pfalz und das hat Elke Klingenschmidt besucht.
Sie haben keine eigene Metzgerei, sondern sie sind IT-Experten und Ingenieure. Die drei Freunde, die die Geschäftsidee hatten für My Local Meat, zu Deutsch mein Fleisch aus der Region. Ihnen ist allerdings eines gemeinsam, die Leidenschaft für gutes Fleisch auf dem Teller, schildert Hauke Grages.
Die erste Idee ist beim Grillen entstanden und vielleicht auch bei einem Bier. Wir haben einen Grillkurs gemacht, wo es darum ging, einfach zu zeigen, was gibt es denn überhaupt für Stücke und wo kriegt man vielleicht Fleisch her.
Start-up-Mitbegründer Stefan Grimm aus dem rheinhessischen Essenheim hatte sogar schon im Internet Fleisch von argentinischen Rindern bestellt. Doch dabei hatte er ein ungutes Gefühl, denn auch einheimische Rinder aus Weidehaltung erfüllen die Ansprüche von Gourmets wie Stefan Grimm.
Die Tiere hier produzieren brutal gutes Fleisch.
Rinder, die ihr ganzes Leben auf der Weide stehen. Ihr Fleisch im Internet zu vertreiben, das war die Geschäftsidee, schildert Hauke Grages.
Dadurch, dass einer der Gründer eben aus dem Bereich IT kommt, war das so ein bisschen naheliegend, dass man sich vorstellt, wir machen jetzt mal einen Online-Shop. Und mit dem Metzger im Bunde, der die Qualität da reingebracht hat, war die Idee relativ schnell geboren. Was uns überrascht hat, war, wie schwer es ist, im Internet bekannt zu werden.
Vor 3 Jahren ging das Start-up My Local Meat an den Start. Auf der Homepage Infos über die Erzeuger und Fotos der Weiderinder. Mittlerweile gibt es eine Stammkundschaft.
Wir haben ganz viele, die immer wieder bestellen. Aber es hat wirklich gedauert, bis mal so ein gewisses Momentum sich entwickelt hat. Und das hat dazu geführt, dass wir eben letztes Jahr 3 neue Metzger mit an Bord genommen haben, um der Nachfrage dann auch gerecht zu werden. Und sicherlich hat Corona da auch geholfen. Muss man klar sagen.
Nach dem schleppenden Beginn läuft es jetzt rund, schildert Hauke Grages. Pro Woche gehen jetzt 30 bis 40 Pakete per Express raus. Im Schnitt enthalten sie 3 Kilogramm Fleisch, zusammengestellt nach den Wünschen der Kunden. Die lassen sich das im Schnitt rund 100 Euro kosten. Tierwohl hat eben seinen Preis. Auch Fleisch vom Weideschwein kann neuerdings bei Local Meat bestellt werden. Die 4 Metzger liefern aus dem Odenwald und Franken. Seit kurzem ist auch einer aus Schleswig-Holstein dabei. Wie verträgt sich das aber mit der Idee der Regionalität?
Zunächst mal ist die Erzeugung local. Also wir haben Metzger, die selber schlachten und die Tiere kommen aus der mehr oder weniger unmittelbaren Umgebung, maximal 40 Kilometer. Das Ziel ist, dass wirklich die Kunden auch von dort so nah wie möglich bedient werden.
Regionaler Fleischversand über das Internet. Über die Gründer hinter dem Startup war das Elke Klingenschmidt. Aber das Beste fürs Tierwohl, das ist am Ende wohl einfach weniger Fleisch essen. Und das war SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Ich bin Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
SWR1
Arbeitsplatz.